Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Ich habe auch den Eindruck, dass der grosse Teil der Leute ist eigentlich mit sehr wenig technisch zufrieden.
Ich finde es noch schwierig zu schätzen, wer mit was zufrieden ist. Ist natürlich auch ein Problem, wenn man sich in gewissen Bubbles bewegt. Wobei ich glaube, die Verbreitung ist schon enorm, auch wie die Verbreitung zunimmt, auch wenn man von Personen darauf angesprochen wird, was sie machen, und dann haben sie irgendwann die rechtlichen Fragen. Also ich finde das schon noch faszinierend. Aber etwas in eine andere Richtung. Ich habe gerade kürzlich mit einem Anwaltskollegen eine Diskussion gehabt. Der hat mir gesagt, du Martin, bei E-Mail haben wir Anwältinnen und Anwälte ja traditionell kein Problem. Also es ist völlig akzeptiert, dass wir alle E-Mail nutzen. E-Mail ist nicht end-to-end verschlüsselt. Es ist eine sehr heterogene Provider-Landschaft. Also eigentlich gibt es auch Leute, oder, die auch das böse Wort von der digitalen Postkarte verwenden. Das ist technisch nicht ganz richtig, auch rechtlich nicht. Aber wieso können wir eigentlich KI nicht einfach behandeln wie E-Mail, wo wir eigentlich ein einfaches Leben haben bei dem ganzen Thema? Und über die E-Mail geht ja sehr viel. Auch heute noch nach wie vor ist das universelle Kommunikationsmittel. Und da geht eigentlich fast alles drüber an Daten.
Ja, ich glaube, wir werden auch dort landen. Es ist einfach so, dass wir bei E-Mail, an das haben wir uns gewöhnt. Und das, was wir dort drauf machen, ist eigentlich fest etabliert. Das, wie ein Mail-Server funktioniert, wo dort Schwachstellen sind, das weiss man. Ich glaube, bei der KI-Geschichte merke ich, dass sehr viele Leute gar nicht so genau wissen, was eigentlich alles läuft und was alles passiert. Die das cool finden, die interessiert das auch nicht, wo und wie, was und wo Zugriff, wenn ich irgendetwas installiere, die wollen einfach, dass es funktioniert, dass es funzt sozusagen. Und die dann Bedenkenträger sind, weil sie das zum Teil einfach vom Job her machen müssen, denen wird unwohl, weil sie das Zeug irgendwie nicht fassen können. Ich habe für mich natürlich den Vorteil, wenn ich das Zeug programmiere, weiss ich genau, wo es hingeht. Und ich habe dort eigentlich meinen Frieden damit. Ich sehe das genau gleich über die E-Mail. Wenn wir jetzt eine Anfrage machen, wenn ich bei uns in der Kanzlei etwas benutze mit KI, dann läuft das so, bei uns sind alle Dokumente bei uns gespeichert. Und wenn ich jetzt will, dass der zum Beispiel irgendeinen Vertrag analysiert, dann ziehe ich das in unsere Lösung rein. Dann wird der Text, den ich will, geht an den KI-Server, wird dort irgendeine Antwort generiert, kommt zurück. Es wird noch besser als bei der E-Mail, nicht einmal etwas gespeichert. Das heisst, es bleibt eigentlich sonst nichts übrig. Und ich bin nicht nur gleich relaxed wie bei der E-Mail, sondern eigentlich noch mehr. Weil es ist einfach nur diese Anfrage raus und es ist wieder zurückgegangen. Wenn ich jetzt aber schaue, was jetzt hier alles gebaut wird und gemacht wird und wo da überall sonst Daten hingehen, dann ist es dort, wo ich, glaube ich, die Concerns hätte, wenn das so wäre. Wenn ich das irgendwie nicht kontrollieren kann, wo das hingeht. Und jetzt kommt genau die Geschichte mit dem Agentischen drin. Agentisch, es heisst heute ja alles eigentlich agentisch im KI-Bereich. Aber im Wesentlichen ist es eigentlich technisch gesehen so, dass ich wie im LLM, also in der KI, sage, das sind die Möglichkeiten, die du alle hast, die du kannst machen. Du kannst auf diese Datenbank zugreifen, du kannst auf diese zugreifen, du kannst das machen, du kannst Word so verändern, du kannst Excel manipulieren. Du sagst mir, Computer, wo dann das drauf läuft, was ich soll machen. An dem Punkt gibt der Benutzer quasi wie die Kontrollen aus der Hand. Wenn ich die KI lasse, eine Recherche mache, dann tut sie entscheiden, welche Suchbegriffe sie absetzt auf die Datenbank. Ich könnte das auch selber machen, aber es ist natürlich cooler, wenn sie das macht, weil sie das viel schneller kann. Aber ich habe es eben auch weniger im Griff, was sie macht. All die zusätzlichen Systeme, die ich dann quasi wie meiner KI zur Verfügung stelle, mit denen muss ich dann, und das sind die 20, 30 Systeme, die du vorhin erwähnt hast, die muss ich auch irgendwie alle vertraglich einbinden, weil ich weiss ja nicht, was die KI deren erzählt. Diesen System und was sie dann an Daten bekannt gibt von mir, außer ich kann das irgendwie kontrollieren. Aber spätestens dort hört bei vielen Leuten natürlich wie ein Verständnis auf und hat die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Und dort laufen wir natürlich heute in einem gewissen Sinn noch in einem Blindflug inne. Und dort habe ich immer noch das Gefühl, viele Leute realisieren das gar nicht, sondern sie haben einfach das Gefühl, sie haben es mit dem Provider zu tun, wo das Frontend ist. Eben jetzt irgendein Tool, irgendwie Cloud, um das Beispiel zu nennen. und realisieren nicht, wie viel man eigentlich im Prinzip der KI übergibt, wo dann nach aussen geht und das alles aufarbeiten. Und das ist dann halt einfach ein Bütz, das ich machen muss, wenn ich all die Systeme will abdecken, die dort dahinter stehen. Aber die Risiken, die durch das entstehen, mit denen müssen wir erst noch lernen, wie umzugehen. Und das ist viel komplexer als bei einem E-Mail-System. Und ich glaube, dort ist das Problem. Aber nicht, dass man das nicht könnte machen. Eben so die Basis-Setup habe ich jetzt zum Beispiel überhaupt keine Concerns. Ich habe auch überhaupt keine Concerns, dass die jetzt das irgendwie brauchen, zum Trainieren. Die Modelle, die lernen ja nicht dazu, wenn ich ihnen eine Frage stelle, sondern das sind andere Sachen. Wenn man das technisch ein bisschen versteht, dann kommt man nicht sehr schnell in einen sehr relaxten Zustand, was das betrifft. Ob dann die Provider das alles einhalten, was sie mir vertraglich versprechen, das ist eine andere Frage. Aber die Frage stellt sich überall. Und da wir in einer arbeitsteiligen Gesellschaft leben, ist es gar nicht möglich, anders als sich auf so etwas zu vertrauen. Und dort müssen wir einfach ein bisschen mehr das Feeling und die Erfahrung sammeln, wo ist jetzt eigentlich wirklich das Problem und wo nicht. Und solange wir das nicht haben, wird es viele Leute geben, die sich mit dem einfach unwohl fühlen, weil sie eine Mail verstehen, sie, wie das läuft. Jetzt haben wir einen Sender und einen Empfänger und dazwischen irgendeine Verbindung, die verschlüsselt ist, was ja heute der Standard ist, und dann läuft das irgendwie so. Aber bei der KI, das ist für viele Leute noch suspekt.
Wie kommen wir am Punkt David, wo Provider hilfreich sind? Auch bei anderen Themen ist mein Eindruck, dass Provider eigentlich nicht gern hilfreich sind. Also nehmen wir ein ganz anderes Thema, unabhängig von KI, ein uraltes Thema, der Datenexport. Datenexport auch in den USA. Jetzt, wenn das Drittstaaten sind aus datenschutzrechtlicher Sicht, wo kein angemessener Datenschutz besteht, dann müssen wir einen geeigneten Datenschutz herstellen. Und das machen wir mit diesen Standardvertragsklauseln, Standard Contractual Clauses. Und dort drin ist eigentlich immer ein Transfer Impact Assessment vorgesehen, also eine Risikobeurteilung. Du, David, bist bekannt worden unter anderem für das, dass du da eine relativ einfach nutzbare Methode entwickelt und der Welt zur Verfügung gestellt hast. Eigentlich ist es ja unsinnig, wenn da alle müssten immer das Gleiche machen, sondern da könnten ja Provider hilfreich sein. Manche sind hilfreich in dieser Hinsicht, geben dann zum Beispiel eine Vorlage, dass sie zeigen, wir haben das mal gemacht. Das heisst nicht, dass das 1:1 für dich als Kundin oder Kunde stimmt, aber wir haben das schon mal gemacht, weil es ja eigentlich immer ums Gleiche geht. Also es sollte ja zum Beispiel nicht jede Nutzer, jede Nutzerin von einem amerikanischen KI-Dienst müssen das selber machen, weil das Ergebnis dürfte häufig sehr ähnlich sein. Da wäre es ja sehr einfach, gerade für die Grosskonzerne, die haben ja Legal-Leute oder auch ihre KI-Tools heute im Legal-Bereich oder überhaupt. Wieso sind die da nicht hilfreich? Ich weiss, David, man dreht uns da ein bisschen im Kreis, aber irgendwie fehlt es oft an der Nachfrage von der Kundschaft. Oder kann man sagen, ja, wir können es auch anders machen. Es wäre gar kein grosser Aufwand für die, es wäre vollkommen unverbindlich, aber einfach ein bisschen hilfreich sein.
Ja, ich glaube, das Thema ist einfach zu komplex. Ich merke ja, wie viele mit diesen Fragen völlig überfordert sind. Wir reden hier von ganz vielen Themen im Zusammenhang mit diesen Legal-Geschichten schon. Was es alles für das Berufsgeheimnis, für Geheimhaltung, für Datenschutz braucht, schon die Aufteilung, ist für die meisten Leute eine totale Überforderung. Wenn wir mit einer Tabelle rauskommen und sie sollte jetzt eigentlich nächstens hoffentlich kommen, wie die Providerverträge wie geeignet sind und für was ist, das ist eine riesige Nachfrage. Nicht, weil es die Informationen nicht gibt, es gibt sie zum Teil auch von den grossen Provider, aber weil fast alle mit dieser Thematik, mit diesen vielen sich bewegenden Teilen und den Produkten, die ständig neu sind, völlig überfordert sind. Und dazu gehören auch die Provider selber. Dass ich überhaupt von den Provider klare Aussagen bekomme, wie und wo und was läuft, das ist schwierig. Also, sie kommen ja selber nicht klar mit all diesen Sachen. Warum kann Microsoft nicht kommen und sagen, wir halten genau dort die gleichen Bedingungen ein wie an einem anderen Teil vom Unternehmen? Es kann sein, dass sie etwas Böses machen, aber viel wahrscheinlicher ist, dass sie einfach selber total überfordert sind mit dieser Frage. Aber das ist, glaube ich, einfach ein Zeichen von unserer Zeit. Und ich habe das Gefühl, es ist auch so, dass viele Themen für die Leute in einer Art wie so ein bisschen emotional gesteuert sind. Ich habe das schon vor irgendwie 15 Jahren gesagt, dass eigentlich im Datenschutz das alles immer eine Frage vom Bauchgefühl ist. Und im Moment ist zum Beispiel das Thema internationaler Transfer ist völlig weg. Zeitlang sind Datenschützer völlig crazy gewesen wegen diesem Thema und jetzt ist es plötzlich weg. Es ist jetzt eigentlich wie nicht da und man kann das vorher nicht so richtig begründen, man kann es jetzt nicht so richtig begründen, aber ich glaube, es ist einfach eine totale Überforderung, mit dem die ganzen Systeme zu verstehen, wie die zusammen funktionieren. Und man kann dort halt einfach versuchen, es entweder nachzumachen von denen, wo man das Gefühl hat, die haben es im Griff, oder versuchen, das einigermaßen zu verstehen. Das ist das, was wir machen, das ist unser Business. Aber es ist auch für uns challenging, wobei ich sage immer meinen Mitarbeitenden, meinen Kollegen bei mir im Büro, wir sollen froh sein, dass die ständig mit irgendwelchen Sachen kommen, weil dann braucht es uns noch, auch wenn wir versuchen, aktiv dagegen zu arbeiten, im Sinne von, dass wir es wenn irgendwo standardisieren. Aber ich glaube, das ist es. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie böse Absicht ist, oder dass sie sagen, sie wollen das nicht machen. Und an gewissen Ort wissen sie natürlich einfach, sie können es einfach realisieren. Also was den internationalen Transfer betrifft, wieder Thema Copilot, weil die halt so erfolgreich sind, wie wir sie die ganze Zeit erwähnen, wo sie da kürzlich das sogenannte Flexible Routing oder Flex Routing einfach eingeschaltet haben, haben die Leute plötzlich müssen feststellen, dass ohne dass der Vertrag sich eigentlich geändert worden ist, plötzlich die Daten in die USA gehen, weil das Copilot sonst zu langsam ist und sie dann das mehr auf andere Rechenzentren verteilen. Was jetzt im normalen Datenschutzbereich nicht unbedingt das Problem ist, weil das kann man mit einem Vertrag, wie du es gesagt hast, lösen, aber zum Beispiel für Berufsgeheimnisleute oder für die, die das einfach sonst nicht wollen, ein Issue ist. Und was hat man gemacht? Man hat jetzt einfach das Produkt geändert und gesagt, das ist jetzt eine Option, dass jetzt die Daten da gehen. Ups, sie ist halt einfach schon automatisch eingeschaltet, ich muss sie ausschalten. Und das zeigt, dass es ja nicht einmal mehr nur lenkt, die Verträge anzuschauen. Ich muss ja auch noch die ganzen Konfigurationen schauen. Das haben wir immer gesagt und bieten auch für das irgendwelche Prüfschemen an, um das alles anzuschauen. Aber selbst das überfordert die Leute. Und das ist die Komplexität, die ich hier sage, wo wir aber irgendwo wie nicht wegkriegen, weil die Alternative dazu, das ist ja die andere Frage. Das ist ja immer die große Diskussion auch mit den Datenschützern. Sind wir denn besser, wenn wir das alles nicht machen? Ist wahrscheinlich eben auch nicht richtig. Also das heisst, wenn ich jetzt sage, ich mache das alles nur mit meinem eigenen System, habe ich es denn wirklich besser im Griff als das? Und mit dem müssen wir irgendwo umgehen. Und wenn dann noch irgendwelche Themen dazukommen, dass man sagt, man will im Zuge der digitalen Souveränität, um das Schlagwort auch noch gebracht zu haben, noch zu schauen, dass man vielleicht mit zwei Provider zusammenarbeitet, dann hat man die Komplexität noch höher. Wir sind jetzt zum Beispiel dran, oder wir haben jetzt sowohl Microsoft Vollberufsgeheimnis wie Google Vollberufsgeheimnis, also wir haben das Abuse Monitoring Opt-out, wir haben jetzt immerhin zwei, sollte der eine ausfallen, weil die Erfahrung haben wir auch gemacht. Bei uns ist einmal Google einen Tag lang ausgefallen und die Leute sind Kopf gestanden, weil sie sich so an das gewöhnt haben und dann nimmt die Komplexität noch zu. Und mit dem werden wir uns halt müssen abfinden. Deshalb glaube ich, dass wir auch nicht so schnell keine Arbeit mehr haben, weil schon allein das ganze Zeug irgendwo zu unterhalten und zu verstehen, braucht sehr viel Aufwand, auch mit Hilfe von KI.
David, du hast jetzt nach meinem Verständnis gesagt, ja, mit dem Datentransfer, Datenexport, das ist so ein bisschen gegessen. Ich muss sagen, meine Erfahrung ist ein bisschen anders, vor allem bei Microsoft. Und ich habe unterdessen fast schon Mitleid mit Vertreterinnen und Vertretern von Microsoft, die an Veranstaltungen auftreten. Weil an jeder Veranstaltung kommt immer die Frage, aber der US Cloud Act plus irgendwelche Anekdoten, die dazu dann brühwarm erzählt werden, was Microsoft gerade wieder Schlimmes gemacht hat oder hat müssen machen.
Ja, aber das ist, da muss man jetzt also auch sagen, wir sind ja immer auf der Gegenseite von Microsoft in all diesen Verhandlungen. Da wird natürlich viel Seich erzählt. Also es ist, kürzlich hat es jetzt da wieder die Schlagzeilen gegeben, dass sie Angaben, was ist es gewesen, ich glaube über holländische Regierungsbeamte den USA weitergegeben haben und dann gesagt haben, sehen Sie, das ist der ultimative Beweis, wie der Cloud Act funktioniert. Das ist einfach Blödsinn. Weil was haben die gemacht? Die haben eigene Geschäfts-E-Mails, die die haben, mit den Behörden austauscht, sind sie gebeten worden, gebt eure eigenen E-Mails raus. Die haben keine Kundendaten rausgegeben. Das hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Aber das zeigt für mich, dass in diesem Bereich, und das ist das, was ich vorher gesagt habe, da zählen nicht Fakten, da zählt nicht irgendwie eine sachliche Diskussion, sondern das ist eine reine emotionale Diskussion. Und dort wird draufgehauen mit allem Möglichen. Das ist genau gleich, wie wo der Microsoft irgendwie Justiziar bei einer Anhörung in Frankreich hat gesagt, ich kann nicht garantieren, dass irgendjemals die Daten nicht doch irgendwie rübergehen. Es gibt nicht null Risiko. Sein Nachsatz, dass es noch nie passiert ist, hätte niemand mehr interessiert. Und das ist einfach symptomatisch für die Diskussion. Aber ich merke auch, die Diskussion ist eine in der öffentlichen Stimmungsmache. Punkt 1, sie ist in der politischen Welt, was für den Einsatz durch eine Behörde natürlich relevant ist. Aber ich nehme die Diskussion kaum wahr in der Wirtschaft, wo auch exponiert ist und wo im Prinzip sich auch muss die Frage stellen, wo sind unsere Daten gefördert. Und was ich übrigens auch überhaupt nicht wahrnehme, das ist ja das nächste Thema, das kommt. Was ist denn eigentlich mit allen anderen europäischen Staaten, die auf die Daten zugreifen können? Bin ich immer so, als wäre es die USA das einzige Thema. Jetzt laufen im Moment Gesetzgebungen in der EU, die dafür sorgen werden, dass sogar Schweizer Provider können verpflichtet werden, Daten rauszugeben. Und nobody really cares. Also, was dort genau passiert und wie das funktioniert. Also, da sind die Leute auf gewissen Augen einfach blind und dienen das mit dem Cloud Act, ohne dass sie überhaupt wirklich verstanden haben. Übrigens leider auch Behördenvertreter, was der Cloud Act eigentlich ist und wie der funktioniert und was dort läuft. Tut man über das alles mögliche Zeug erzählen. Ich sage nicht, dass es da keine Risiken gibt und dass Microsoft nicht irgendwelche oder andere Sachen machen, die sie nicht machen sollten. Aber wir müssen da irgendwo in der Diskussion, wenn wir eine ernsthafte Diskussion haben, etwas wirklich über die sachlichen Fragen diskutieren und das alles zusammennehmen. Also ich mache mir mehr Sorgen über irgendwelche Hacker, die da auf meine Daten können zugreifen können, als dass jetzt der Trump wird Microsoft anweisen, etwas zu machen. Wenn Trump Daten will haben, dann, oder irgendetwas will haben, dann postet er das auf X und sagt, wenn er das nicht macht, dann kriegt er irgendwelche Zölle oder andere Sachen und dann wird geliefert. Aber das hat mit Cloud Act nichts zu tun.
Mich nervt ja die Microsoft-Anekdote. Häufig sehen wir sie dann bei LinkedIn, häufig von einem Anbieter, von einer Anbieterin, die natürlich da mit Swissness oder so wirbt, oder eben digitaler Souveränität, digitaler Unabhängigkeit. Ich versuche dann manchmal diese Anekdote nachzugehen. Mich nervt sie, weil es ist stamper anstrengend, weil einerseits muss ich Aufwand betreiben. Gut, KI kann auch da helfen. Aber gleichzeitig stellt man immer fest, Anekdote stimmt ja nicht. Eben, du hast es schon erklärt, mit dem Holland-Thema, Primärquelle ist eine Paywall-Publikation auf Niederländisch, was schon mal nicht hilft, so, dass man das dann findet. Aber eben, es ist eigentlich ganz klar, es hat jetzt nichts mit dem Thema Cloud Act zu tun. Also mir ist auch gar nicht klar, wieso jetzt die Namen von den Beamtinnen und Beamten in den Niederlanden, die im Konsumentenschutz und im Wettbewerbsrecht im Staat tätig sind, irgendwie besonders brisant sollten sein. Klar, das Thema ist, dass die mit Sanktionen rechnen müssen. Aber ich glaube, wenn die Amerikaner weitere so Amtsträger in Europa sanktionieren, dann brauchen sie nicht die Angaben von Microsoft. Und eben das andere bei den Anhörungen, ja, oder? Dann müssen die Vertreterinnen und Vertreter von Microsoft halt die Frage beantworten. Und die Frage bei jedem Provider ist natürlich, wenn ich frage, lieber Provider, kann es sein, dass meine Daten, die bei dir liegen, ins Ausland gehen? Kann das sein? Dann ist die ehrliche Antwort immer ja. Es kann ja kein Provider ein absolutes Versprechen geben, dass das nicht passiert, weil er einfach das entsprechende Recht, das es ja gibt. Also wir haben zum Beispiel internationale Rechtshilfe Strafsachen, wir haben die Cybercrime Convention, also Budapest, wo auch viel genutzt wird heute. Es ist einfach eine ehrliche Antwort, wo dann aber erstaunlicherweise einer bestimmten Kategorie von Provider, von Anbietern nicht gestellt wird, vor allem denen mit Sitz in der Schweiz oder in Deutschland oder im übrigen Europa.
Also der Cloud Act ist ja Artikel 18 Absatz 1 von der Cybercrime Convention und die haben, jedes europäische Land hat genau das Gleiche, macht in dem Sinne auch genau das Gleiche. Jetzt, ich verstand natürlich, da muss ich schon sagen, ich verstand schon, dass natürlich ein Schweizer Provider rausstreicht und sagt, bei mir bleiben die Daten in der Schweiz. Das ist sein USP, das ist das, was er kann bringen kann. Und ich habe aufgehört, irgendwie mir zu sagen, es gibt nur die eine Lösung oder nur die andere. Ich finde, jeder muss, weil es am Schluss ja etwas ist, wo die meisten sowieso nicht vollständig durchblicken, wird es so ein bisschen wie zu einer Glaubensfrage. Und dann ist es so wie, was finde ich jetzt besser, Mac oder Windows? Du wirst jetzt Mac besser finden, ich bin mir Windows gewöhnt. Und da gibt es nicht ein richtig oder ein falsch, sondern man fühlt sich einfach mit dem einen oder anderen wohler. Und da gibt es Leute, die sagen, ich muss die Hardware bei mir im Haus haben. Es gibt Leute, die sagen, ich will das bei einem Schweizer Provider haben. Und es gibt andere, die sagen, bei einem Cloud-Provider. Und jeder hat seine Gründe. Was ich ein Problem damit habe, ist und quasi wie einfach inhaltlich falsche Sachen zu behaupten. Aber ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass es am Schluss auch halt ein Bauchentscheid ist, wie ich das machen kann. Und dort gibt es natürlich viele spannende Sachen. Das Spannende ist ja zum Beispiel auch im anderen Bereich, das ist jetzt nicht erwähnt, wenn ich zu einem Schweizer KI-Provider gehe, was setzt der ein? Und das ist immer so die digitale Souveränitätsdiskussion. Ersetzt die Open-Source-Modelle. Von wo kommen die Open-Source-Modelle? Es gibt eins von der Schweiz, aber das ist nicht das, was die meisten Leute werden einsetzen. Coole Sache. Haben wir ja mitgewirkt selber mit den rechtlichen Fragen und allem. Aber es wird entweder ein Modell aus den USA sein, übrigens von Google ausgezeichnet, schnell, oder genauso ausgezeichnet und gut aus China. Also das heisst, jetzt kommt die öffentliche Verwaltung, weil sie die Cloud-Provider nicht brauchen dürfen, kauft sich die ganze System, wo übrigens irgendwelche Chips aus den USA oder anderen drin haben, und tun dort drauf chinesische oder amerikanische Modelle laufen lassen. Und chinesische Modelle, wo sie vielleicht dann irgendwelche politischen Vorstösse drauf bearbeiten. Ich habe mit all dem nicht das Problem, weil ich finde, die chinesischen Modelle, ich habe selber so eins bei mir noch installiert, die sind super und das ist datensicherheitsmässig alles null Problem. Kann man alles machen. Ist also nicht wirklich ein sachliches Problem, aber es ist irgendwie, wenn man es auf der emotionalen Schiene anschaut, ist das halt einfach überall so ein bisschen etwas, wo wir uns einfach müssen bewusst sein, dass wir in der Schweiz nicht in einer Insel leben, die allein ist, sondern wir sind Teil von etwas Grösserem, wo wir halt müssen vielleicht schauen, dass wir verschiedene Strategien einsetzen, dass wir nicht in die Abhängigkeiten kommen, die wir nicht wollen, aber gewisse sind unvermeidbar. Und auch wenn ich von Schweizer Software rede, ist auch so ein Thema, die meisten realisieren nicht, dass in jeder Schweizer Software, außer vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen, ganz viele Bibliotheken drin sind, also so Programmierbibliotheken, die aus irgendwie den USA kommen, mit Tools entwickelt werden, die von den USA kommen. Alle haben ihre Daten bei GitHub, das gehört Microsoft, aufgeladen, ihren Source Code. Also das heisst, selbst dort sind wir das nicht vollständig. Und dann sind wir wieder an einem Punkt, wo ich völlig berechtigt finde, aber wo wir einfach realisieren müssen, dass es am Schluss ein bisschen ein emotionaler oder so ein Glaubensentscheid ist, wo man es will machen und wie man es will machen. Und ich habe mit dem kein Problem, wir die auch bei uns in der Kanzlei setzen wir nicht nur auf amerikanische Provider, wir haben auch Sachen hier in der Schweiz und versuchen das ein bisschen zu diversifizieren aus Gründen, die sehr sachlich sind und wo ich auch glaube, ich mit dem gut kann schlafen. Und das ist ja am Schluss das, was dann eigentlich passiert hinter den Ohren. Aber man sollte irgendwie so ehrlich sein und das auch sagen. Und das ist die Diskussion, die halt auf LinkedIn, wie du vorher gesagt hast, halt zum Teil dann stattfindet in einer Art und Weise, die halt eben sehr polemisch ist. Weil übrigens auch, habe ich gefühlt, 50% der Beiträge KI generiert sind, wo mir dann zum Hals aushängen. Und du versuchst jetzt vielleicht dem noch auf den Grund zu gehen. An gewissen Ort mache ich das nicht, weil uns Klienten fragen und ich will es wissen, ob jetzt da wieder irgendein von diesen Providern ein Seich gemacht hat oder ob das alles eher ein Enten ist. Aber ich habe es aufgegeben, überall immer dagegen zu reden, weil es bringt nichts. Wenn die Leute die Diskussionen so feiern wollen, dann sollen sie sie feiern. Schade finde ich es einfach, wenn es Behörden anfühlen noch so machen. Das ist dann ein anderes Thema und dort fühle ich mich nicht richtig geschützt. Aber that's how it is.
David, bei dem Modell würde ich noch rasch eine Lanze brechen für Mistral, also europäische KI-Modellanbieter, KI-Dienstanbieter, wo ja auch viel genutzt wird, kann man zum Teil auch selber hosten. In letzter Zeit für mich persönlich sehr interessant Voxtral. Das ist ein Whisper-Konkurrent, wo man selber kann hosten, also selber kann betreiben, aber auch die API kann nutzen. Und zumindest gefühlt ist ein Voxtral besser, wenn man Schweizerdeutsch erkennen, als Whisper, weil er sonst zum Einsatz kommt. Also, dass man es nicht vergisst. Und ja, bei den chinesischen Modellen ist es dann häufig Quen oder vielleicht noch Kimi, Moonshot AI, sage ich mal. Aber da hat man eine grosse Auswahl, die man nutzen kann. Eben muss man letztlich ausprobieren, was wie passt. David, du hast es ja schon erwähnt, auch bei dem bekannten Provider, eben zum Beispiel Claude nutzt, dann wirst du im Alltag auch nicht immer das beste Modell in der höchsten Stufe nutzen, eben allein aus Kostengründen. Eben, das ist ja unterdessen berühmt-berüchtigt, oder? Die 5-Stunden-Feister oder was es dann ist. Kannst du schon das Leben dann noch einrichten? Wie viel kostet sie? Wie viele Stunden und Tage und so? Das ist so ein bisschen das Ding. Darf ich schlage vor, wir versuchen für heute mal ein bisschen zum Schluss zu kommen. Vielleicht schaffen wir es, zum Endsport möglichst einfach so ein paar praktische Tipps mitzugeben. Wie macht man es dann richtig, ohne dass man da völlig versumpft die endlosen Recherchen bei den 50-plus KI-Dienst, wo man vielleicht schon im Einsatz hat und jetzt mal sagt, okay, was müssen wir mal anschauen oder was sollte man vielleicht mal anders machen?
Also ich glaube, der wichtigste Tipp ist, als geschäftlicher Nutzer habe ich andere Standards und dort sollte ich keine Consumer-Versionen einsetzen. Das ist mal das Wichtigste. Und das Zweite ist, bei den Verträgen, Datenschutz, wie du schon gesagt hast, das kriegt man überall plus minus in irgendeiner Form. Also die Datenschutzverträgstypen. Aber man sollte mal noch schauen, was ist in Bezug auf Geheimhaltung, wo da wirklich zugesichert wird. Und wenn man im Berufsgeheimnisbereich ist, da gibt es genaue Empfehlungen, was man wie kann machen. Das führt jetzt da zu weit. Aber dass man den Punkt, dass man nicht nur auf den Datenschutz schaut, und dass man auch so ein bisschen versucht zu verstehen, wie haben sie die mit der Informationssicherheit drauf, auch bei diesen Firmen, wo man dort ankommt. Und was ich auch glaube, ist, dass man halt muss auch einfach einmal machen. Und es ist besser, wenn ein Unternehmen sagt, ihr kriegt jetzt alle KI, ihr habt jetzt das, ihr dürft das jetzt nutzen, damit ihr das nicht privat mitnutzen, weil sonst nützen sie es privat. Und dann habe ich sowieso das Problem. Dann nützen mir alle die Überlegungen nicht. Und deshalb glaube ich, einfach möglichst auch die Angst verlieren, das einzusetzen. Dass wir es wie beim E-Mail haben, dass wir auch keine Probleme mehr haben, wem schicken wir ein E-Mail. Auch wenn es vielleicht nicht verschlüsselt ist. Das würde ich vielleicht den Leuten mitgeben. Aber macht euch nicht verrückt mit all diesen ganz vielen Vertragsbedingungen. Wir werden jetzt nächstens wieder ein bisschen so eine Guideline publizieren, wo drin steht, welche Abos bei wem sind, für was, okay, mit Farbcodes und so weiter. Das kann einem sicher helfen, dass man dort sieht, wo man drinnen ist. Aber sich nicht verrückt machen lassen. Vor allem dann nicht, wenn man jetzt nicht nur unter diesen Spezialgeheimnis drunter ist. Das wären so ein paar Punkte, die ich würde jetzt versuchen mitzugeben.
Wunderbar, David. Ich will das noch verstärken oder ergänzen. Eben kein Angebot für Konsumentinnen und Konsumenten nutzen. Nur weil ein Angebot teuer ist, heisst das nicht, dass es ein Unternehmensangebot ist. Also ich sage mal, $200 für Claude ist das Konsumentenangebot, ganz klassisch. Also dort muss man schauen, dass man auf die anderen entsprechenden Angebote geht, weil sonst hat man wirklich nicht einmal das absolute Minimum regulatorisch, muss man sagen. Und das andere ist, und das ist im Moment wirklich mein Tipp, ich finde wirklich sehr gut, was Google im Moment macht. Also so im Kontext von einem Unternehmen, von einer Organisation, kommt man mit Google Workspace sehr weit, auch von der Compliance her, auch von den Möglichkeiten, die man hat. Ja, eben der Chatbot, so was sie anbietet, ist relativ trümmelig. Gerade in der Unternehmensversion wird vielleicht einmal noch besser. Aber gerade wenn man in der Lage ist, Schnittstellen zu nutzen, kommt man dort sehr weit. Man kommt da sehr weit, weil Verträge von Workspace und der Cloud-Plattform vor einiger Zeit jetzt fusioniert worden sind. Also man hat auch eine breite Abdeckung. Und eben, wenn man dort nachfragt, kommt man auch zusätzliche Garantien über. Und eben der andere Weg, du hast das schon so halb erwähnt, ist natürlich, dass man Redink nutzt. Also das Angebot, das du, David, maßgeblich mitgeprägt hast. Und eben, ihr sagt ja auch, hey, wir helfen euch allenfalls, den Kontakt da herzustellen. David, willst du ganz zum Schluss vielleicht noch da etwas sagen? Du darfst auch gerne eine Werbung für euer tolles Redink-Angebot noch machen.
Ja, also das ist ja die Lösung, die wir aus uns frust, weil sonst nichts geht, auf dem Markt selber entwickelt haben. Und das kannst du eigentlich mit jedem KI-Modell benutzen, auch mit Mistral und mit allem. Und das ist im Prinzip einfach Software, die wir anbieten für Private. Es ist für Windows, die Mac-Version sind wir dran. Für Windows ist es für Private kostenlos. Also das kann man haben und der Quellcode ist auch offen und kann das dann mit all diesen Sachen verbinden. Bei Unternehmen kostet es etwas, aber wir zum Beispiel zahlen bei uns jetzt für alles mit der KI-Nutzung die Hälfte von einem Copilot oder so also einem normalen Chat-GPT-Abo. Und es muss dann auch nicht teuer sein. Und das kann man mit all diesen Sachen zusammen kombinieren und funktioniert als Add-in im Word, Outlook und Excel. Und kann ich eigentlich all die Funktionen nutzen, wo ich will mit der KI machen. Auch so die ganzen agentischen Sachen wie bei Claude und kann man sicher mal anschauen. Also wir haben jetzt das angefangen seit Anfangsjahr quasi anzubieten, auch andere, weil da ein Nachfrage ist. Und wir sehen jetzt übrigens spannenderweise, gerade von Behörden kommen sie und wollen das Zeug nutzen, weil sich es halt eben auch mit den eigenen KIs, die sie haben, lässt betreiben. Aber es geht mit Google, es geht mit Microsoft, es geht mit OpenAI, mit allem zusammen. Und private einfach nutzen ist für sie kostenlos.
Genau, also lohnt sich sicher etwas anzuschauen. David, wir haben das auch schon diskutiert. Du weißt, ich bin gegenüber der Microsoft-Windows-Welt immer ein bisschen skeptisch, aber eben sicher etwas, gerade wenn man in der Microsoft-Office-Welt unterwegs ist, auch KI eingesperrt im Microsoft-Office-Web verwenden, was natürlich ein Standardszenario ist, geschenkt in ganz vielen Unternehmen, dann finde ich das wirklich eine gute Sache. Eben, du hast zu Recht gesagt, es ist privat kostenlos, im Moment zumindest auch für die unternehmerische Nutzung, eigentlich ein sehr guter, fairer Deal, also unbedingt ausprobieren. Ja, David, Ich habe schon den Mauszeiger auf den Stop-Button verschoben. In dem Sinn danke ich dir, dass einmal mehr sehr spannend, sehr hilfreich, sehr lehrreich unterwegs gewesen bist. Ich bin überzeugt, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch dabei sind am Schluss von dem Gespräch, die haben sehr viel mitnehmen. Vielen Dank, David.
Ja, vielen Dank dir.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.